Gute Besserung, der Gesundheitspodcast. Hier kommen Ärzte und Pflegepersonal ins Gespräch mit Sören Hage. Gute Unterhaltung und gute Besserung.
Und ich sage erstmal Moin und Hallo zu einer neuen Folge hier im Gesundheitspodcast. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und heute geht's um das Thema Unfallchirurgie. Ja, oft entscheiden ja Sekunden, das wissen wir selber, beim Unfall darüber, was mit unserem Leben in Zukunft passiert, wenn es schlimm läuft. Oder auch nur für einen ganz kleinen Moment etwas verändern. Und dann ist natürlich Präzision gefragt, Schnelligkeit gefragt. Und im Zweifel bei einer Operation auch eine ruhige Hand des Chirurgen. Und einer dieser Chirurgen ist mein heutiger Gast, Privatdozent und Chefarzt am Klinikum Osnabrück, Jan-Peter Grassmann für den Bereich der Unfallhand- und Wiederherstellungschirurgie. So heißt das Ganze offiziell. Ich sage erstmal Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen. Vielen Dank.
Ich habe es gerade, Herr Grassmann, so am Anfang mal versucht kurz zu umschreiben. Ne? Dieser Moment, um da vielleicht direkt mal mit einzusteigen, von Sekunden, dass man wandert so durchs Leben, je nachdem, denkt an nichts Schlimmes und dann passiert der Unfall. So ist das ja mit kleinen wie auch leider mit schweren Unfällen. Und dann sind Sie gefragt, diese Sekundenschnelle, ist das manchmal ein Thema, über das Sie auch so als Arzt nachdenken, denken, Mensch, ja, das, wie schnell das gehen kann?
Definitiv, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Ich meine, einen Unfall plant ja niemand, muss man sagen. Und da ist man natürlich froh, wenn man dann eine gewisse Maschinerie um sich weiß, die auch gut funktioniert. Und wie Sie schon sagen, der Zeitaspekt ist extrem wichtig. Ne? Gerade wenn man so an schwere Verletzungen denkt, zum Beispiel mit Wirbelsäulenverletzungen, mit Rückenmarksbeteiligung, da kommt es wirklich auf Minuten an, dass man rechtzeitig am Patienten ist, den Patienten vernünftig stabilisiert, dann vernünftig ins Klinikum oder in ein Krankenhaus transportiert und dort auch schnell die Diagnostik komplettiert, um die Patienten der bestmöglichen und schnellstmöglichen Therapie zukommen zu lassen. Aber da, klar, der Unfallchirurg steht natürlich relativ weit vorne immer, aber das ist ein Team-Approach, muss man ganz klar sagen. Also da sind so viele Leute daran beteiligt, wenn jemand verunfällt, vom Anästhesisten, vom Radiologen, von der Pflege, von der Anästhesiepflege, von der Röntgenassistentin. So viele Leute, so vielfältig, und das ist auch einfach die Würze in dem Job, dass man nicht sozusagen als Alleinunterhalter zugange ist, sondern dass man eher sich so als Teil eines wirklich großen Teams versteht, und nur wenn das Team funktioniert, dann ist das Outcome für den Patienten auch dementsprechend.
Jetzt sind wir da schon mittendrin und ich würde gleich da an der Stelle einfach nur nochmal fragen, weil ich gerade diese Vorstellung von wie schnell Sachen in Sekunden schnelle passieren können, das ist ja auch in der Gesellschaft oft so Thema, Mensch, hätte ich mal in dem Moment ein bisschen besser aufgepasst und so weiter, dann wäre das und das und das alles nicht passiert, diese ganzen Gedankenspiele und so weiter. Ist das auch jetzt unabhängig von dem Ärztlichen was Ihnen immer mal wieder im Job so durch den Kopf geht, Mensch, wie konnte diese Art von Unfall passieren?
Definitiv. Man muss ja ganz klar sagen, diese verschiedenen Arten von Unfällen, zum Glück häufig hat man einfach nur Pech gehabt, dass man selber unverschuldet in einen Unfall gerät, dass man vielleicht als Fahrradfahrer erfasst wird, dass man auf einer Wanderung umknickt, weil Geröll da ist. Aber viele Leute, leider muss man sagen, ich komme aus einer etwas größeren Stadt auch ursprünglich, Hamburg und Düsseldorf sind so meine Stationen gewesen, haben halt viele Leute gesehen, die auch intoxikiert waren und die alkoholisiert waren und die dann natürlich in Unfälle geraten sind, weil sie nicht mehr Herr ihrer Sinne waren. Und das ist natürlich wirklich unnötig. Und das ist auch eine Sache, die dann wirklich ärgerlich ist. Und das muss man mit dem Patienten auch besprechen, dass das eventuell auch hätte vermieden werden können. Obwohl, muss man auch sagen, zurückblicken ist immer mühsam. Das ist passiert. Und da sage ich dem Patienten eigentlich immer auch auf der Visite, egal ob man unverschuldet jetzt gestürzt ist oder ob man alkoholisiert jetzt irgendwo sich verletzt hat, es ist passiert, ne? Das muss man jetzt abhaken. Jetzt muss man sozusagen versuchen, bestmöglich aus der Sache wieder rauszukommen. Und dann vielleicht, wenn es halt gewisse Ursachen für den Unfall hat, in Zukunft seinen Lifestyle überdenken, dass sowas nicht wieder passiert. Denn Prävention ist auch ein sehr wichtiges Thema für uns einfach. Und dass einfach Unfälle auch vermieden werden einfach schon, dass wir Aufklärungsarbeit leisten und einfach versuchen, sozusagen diese Unfallstatistik zu drehen, dass es halt weniger schwere Unfälle gibt einfach.
Das sind gute Punkte, über die wir auch nochmal in Teilen zumindest sprechen können in dieser Folge, finde ich auf jeden Fall. Wir starten aber mal nochmal so ein bisschen persönlich, um Sie auch nochmal ein bisschen kennenzulernen. Ich habe am Anfang gesagt, als Chefarzt ja im Klinikum Osnabrück für Unfallhand- und Wiederherstellungschirurgie seit einem Jahr, also eigentlich noch relativ frisch im Amt, könnte man sagen. Das ist wahrscheinlich, das erste Jahr ist wahrscheinlich so eine Ankommensphase in jeglicher Hinsicht, oder?
Definitiv, ne? Also ich bin ja schon länger Arzt, bin jetzt in meinem 17. Jahr als Unfallchirurg, natürlich zuerst diese ersten 6 Jahre in der Facharztausbildung, aber dann als Unfallchirurg und Orthopäde tätig. Und das erste Jahr ist natürlich mit einer neuen Stelle verbunden, neue Stadt, neues Team, sehr intensiv gewesen. Oder ist es immer noch, muss man sagen, weil natürlich als Chefarzt auch andere Aufgaben dazukommen, als die ich vorher, wie ich sie gewohnt war, als leitender Oberarzt an der Universitätsklinik Düsseldorf. Aber das macht mir Spaß. Und man wächst mit den Aufgaben, denke ich. Ich denke, da ist noch viel Luft nach oben auch, wie es so häufig ist. Ich glaube, wenn man selber sagt, oh, alles ist perfekt, dann musst du dich selbst hinterfragen. Stillstand ist immer zu überdenken und zu hinterfragen, denke ich. Aber es macht mir Spaß. Aber Sie haben schon richtig eingeschätzt. Die erste Zeit, das erste Jahr ist schon sehr intensiv gewesen. Also viele neue Eindrücke. Zum Glück habe ich ein super Team vorgefunden hier in Osnabrück. Muss man ganz klar sagen, da bin ich sehr zufrieden mit und sehr froh und dankbar, so kompetente Mitstreiter an meiner Seite zu wissen. Nicht nur jetzt in der Chirurgie, sondern auch in der Anästhesie und in der Pflege auch, die sich wirklich liebevoll um die Patienten auch kümmern. Das sehe ich ja tagtäglich auf den Stationen. Bei aller Belastung, die entsteht, aber Sie haben recht. Es ist ein anderer Beat jetzt auf jeden Fall. Definitiv, man steht jetzt wirklich an der Spitze. Die Endverantwortung liegt für das Fach bei einem selber. Bis vor einem Jahr konnte ich mich noch immer noch umdrehen und meinen Chef fragend angucken. Jetzt werde ich halt angeguckt, aber damit wächst man. Und das macht mir auch Spaß.
Ich denke, das ist ein Prozess, ist einfach, ne? Klar, der geht nicht von heute auf morgen, aber finde ich gut, dass Sie da so ehrlich auch drüber sprechen, dass Sie nicht sagen, ja, na klar, am ersten Tag läuft alles 100%, das kann ja auch gar nicht.
Also inhaltlich, fachlich, klar, weiß ich, was ich mache, ne? Damit bin ich groß geworden jetzt, das ist ja ein Hauptteil meines Lebens jetzt auch gewesen in den letzten 16, 17 Jahren, aber es drumherum ist ja immer noch spannend, ne? Und man muss ja auch die anderen Protagonisten kennenlernen und wissen, mit wem man sich umgibt, und das ist spannend.
Herr Grassmann, wir lernen Sie jetzt nochmal ganz kurz kennen, und zwar so.
Jenseits vom weißen Kittel. Wir stellen die Menschen hinter den Profis vor. Ganz direkt, ganz nah. Heute gehen wir auf Tuchfühlung mit
Dr. Jan-Peter Grassmann. Er ist hier und er ist im Podcast. Das ist auch gut so. Was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie nicht arbeiten, wenn Sie mal nicht im Klinikum entweder am OP stehen oder das Administrative machen, was hier als Chefarzt auch dazu gehört und so weiter? Sie haben gesagt, Düsseldorf und Hamburg waren Stationen, jetzt Osnabrück. Wie sieht Ihr Leben sonst so aus, auch hobbymäßig vielleicht? Unfallanfällig oder eher nicht?
Bedingt. Also es hat sich auch gewandelt. Ne? Also ich habe früher auch Motorrad gefahren und Motocross gefahren lange Zeit. Das habe ich dann aber irgendwann auch relativ zügig dann beiseite geschoben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist dann doch zu unfallträchtig. Ich bin Familienvater, habe drei Kinder, 14, 10, 4 Jahre alt. Also die ganze Bandbreite, das ist schon eigentlich die Freizeit, muss man sagen. Die Kinder sind sportlich sehr aktiv, spielen Fußball, American Football. Die kleine Ida fängt jetzt an mit Tanzen. Das macht uns Freude, das zu begleiten. Also ich bin definitiv ein Familienmensch. Das ist auch meine absolute Basis und der Ruhepol. Das steht über allem, muss man ganz klar sagen. Ansonsten, was mich betrifft, ich gehe gern mit meiner Frau aus. Aber wir gehen gern essen und gehen sonst in die Natur, machen schöne Urlaube und Reisen. Ich bin Fußball interessiert, Fan von St. Pauli, aber jetzt natürlich auch der VfL, ist natürlich meine zweite Liebe jetzt, wie ich das gehört.
Man darf das beides auch, glaube ich, irgendwie kombinieren.
Ja,
es ist genau. Auch nicht verboten. Ne?
Ja, ich bin gebürtiger Hamburger.
Also.
So, ne, FC St. Pauli war schon immer meine Leidenschaft. Ich hatte als Student immer eine Dauerkarte, stand da in der Nordkurve, und ja, das ist immer noch so das, was mich interessiert und was ich auch gerne gucke und begleite und ja, wo ich mich so einbringe. Aber sonst, die Familie steht an eins, ganz klar.
Und Fußball im Stadion an der Bremer Brücke?
Habe ich einmal gesehen bis jetzt. Ne? Das war leider nicht so erfolgreich. Das war das Spiel gegen Köln, das Pokalspiel. War schon sehr spannend, muss man sagen. Ohne Frage, leider mit dem ärgerlichen Ende in der Nachspielzeit. Aber bin ich mir gespannt. Will ich mir öfter angucken, definitiv.
Also da gibt es jetzt noch einige Chancen, wie wir alle wissen.
Ja,
insofern,
das muss auch passieren.
Mal gucken, was da in der zweiten Liga passiert. Dann auch mal mit Ihrer Anwesenheit. Und dann, ja, auch im Sport gibt es ja immer wieder, wie wir wissen, überraschende Verletzungen. Ne?
Definitiv, ja.
Haben Sie da schon, also jetzt nicht mit Blick auf den VfL, aber mit Blick insgesamt auch vielleicht auf Sportler, so im Spitzensportlerbereich, Erfahrungen sammeln können und sagen, ja. Mensch, okay, da war auch der Unfallchirurg dann gefragt?
Definitiv, zu meiner Düsseldorfer Zeit. Wir haben ja die Fortuna als Partner auch bei uns im Klinikum häufig gehabt, und auch dort, wenn bei den Spielen Sachen passiert sind, wenn Spieler verunfallt sind, sei es irgendwelche Schemabrüche oder Verletzungen an der Halswirbelsäule, dann waren wir auch als Universitätsklinikum einfach zur Stelle, weil wir dort einfach eine große Vorhaltemaschinerie einfach hatten. Ne? Wir hatten einfach viele Möglichkeiten, die unmittelbare Diagnostik zu komplettieren und dann auch den Behandlungspfad für diese Patienten aufzuzeigen. Und das ist ja bei den Profisportlern noch immens wichtig. Ne? Die wollen ja back on the pitch, die wollen ja so schnell wie möglich zurückkommen wieder. Und da muss man auch zeitnah einfach gute Therapien denen anbieten. Und das haben wir regelmäßig getan.
Ja, ist ein interessanter Teilaspekt des Ganzen, wenn man so an Unfälle denkt, natürlich auch an Sportverletzungen zu denken.
Klar.
An Arbeitsunfälle zu denken, das ist auch noch ein Thema, das wir besprechen wollen. An Autounfälle, an andere Unfälle, diese kleinen Alltagsunfälle in Anführungszeichen, die dann manchmal aber auch gravierend ausgehen können. Alles das ist natürlich Teil des Ganzen, und schön, dass wir jetzt auch so ein bisschen wissen, wie Sie so ticken. Also vielleicht wird der ein oder andere Sie ja dann im Stadion auch mal bei Gelegenheit wiedersehen, und dann eben muss man nicht Patient werden, um Sie zu treffen. Das ist ja auch
auf
ganz
gar keinen
gut.
Fall. Gerne privat, definitiv.
Gut, Herr Dr. Grassmann, jetzt dürfen Sie den Leuten und allen, die zuhören, mal nochmal in 60 Sekunden erklären, sozusagen, was ihr ja, Kern sozusagen der Unfallchirurgie ist, was aus medizinischer Sicht oder aus ihrer Passion auch das Relevanteste ist. Und dann knüpfen wir daran an und dröseln das alles so ein bisschen auf.
Gute Besserung. Die 60-Sekunden-Sprechstunde.
Ja, vielen Dank. Also ich habe natürlich einen sehr einseitigen Blick auf meinen Beruf, muss ich sagen, zum Glück. Ich denke wirklich, dass die Unfallchirurgie und die Handchirurgie einfach das schönste Fach in der Medizin ist, weil, kann ich auch ganz klar begründen, weil Patienten einfach unverhofft zu einem kommen mit einem Problem, was akut aufgetreten ist und man in der Regel als Unfallchirurg dem Patienten helfen kann und zwar zügig helfen kann. Es sind keine Patienten, die langwierige Tumorleiden haben, die irgendwelche chronischen Erkrankungen haben, natürlich als Begleiterkrankung gibt es sowas auch, aber das hauptsächliche Grund ist ein akuter Unfall und den können wir akut gut behandeln. Und das bereitet Freude und das ist auch eine Dankbarkeit, die man dann widerfährt von Patienten, die man gerne mit nach Hause nimmt und eigentlich die Grundessenz des ärztlichen Handelns für mich darstellt.
Sie sind einer von der schnellen Sorte, würde ich sagen. Also 15 Sekunden wären noch übrig gewesen, aber wir haben es schon mal auf den Punkt formuliert.
Gut.
Wunderbar. Das zeigt wirklich die Passion, glaube ich, die ja wichtig ist in dem Job. Dann können wir eigentlich uns dem Ganzen widmen, was es für unterschiedliche Varianten gibt von Unfällen, von Verletzungen auch und wie sich das dann im Alltag darstellt, beziehungsweise wie Sie dem Ganzen dann auch begegnen können. Haben Sie einen Überblick darüber, was mit die häufigsten Unfallergebnisse sind, die Sie so zu behandeln haben, wenn man jetzt mal eine allgemeine Statistik darüber legt und vielleicht auch mal auf Ihr Jahr, auf das erste Jahr so grob zurückblickt?
Da muss man so ein bisschen differenzieren und man muss ein bisschen nach Altersgruppen auch gehen. Jeder Patient ist ja anders und entsprechend in welcher Altersdekade und in welchem Alter man sich befindet, dementsprechend sind die Unfälle auch verschieden. Zum Glück muss man sagen, der Großteil der Unfälle sind Bagatellunfälle. Das heißt, das ist häufig nicht mal mit einer Konsultierung der Notaufnahme verbunden, sondern es passiert was, man schneidet sich. Ich auch immer. Ich habe am Sonntag beim Zwiebelschneiden den Finger geschnitten.
Ich wollte gerade
desinfiziert.
Sie kamen hier mit so einem, einem Kleinstverbandpflaster am Finger an.
Genau, das musste meine Frau dann am Sonntag sozusagen verbinden, weil ich dazu, weiß ich nicht, kam ich nicht richtig ran sozusagen und sie hat es dann verbunden und das reicht auch in der Regel zum Glück, wenn man weiß, dass man gegen Tetanus geimpft ist und dass man weiß, dass es halt, dass die Blutung irgendwann aufhört, dann ist es ja auch okay und man kein Kribbeln hat, dann denke ich, ist das gar kein Problem, dass man das auch selbst sozusagen erstmal beobachtet. Aber natürlich, wenn man etwas schwerer verunfallt ist oder sich Sorgen macht, dann sollte man einen Fachmann oder eine entsprechende Institution aufsuchen, wie zum Beispiel die Notaufnahme eines Krankenhauses und dort einen Check-up zu machen. Aber wenn Sie mich fragen nach, was für Unfälle entstehen, muss man ganz klar sagen, die kindlichen Unfälle sind zum Glück relativ selten. Hängt auch ab natürlich vom Aktivitätsgrad der Kinder. Ich habe zum Beispiel direkt zu meinen Kindern gesagt, Hochbetten gibt es nicht bei uns zu Hause. Hat auch keines meiner Kinder bekommen.
Obwohl sie es vielleicht gerne wollten, weil es so ein schönes Gefühl ist.
Ich muss es revidieren sozusagen. Der mittlere Sohn, der hat ein Hochbett, aber schläft da nicht drin sozusagen. Das nimmt er so ein bisschen als Chill-Ecke, aber er schläft da nicht drin, sondern er schläft eine Etage tiefer, kann ich auch ganz genau sagen, denn wir haben viele Unfälle in Düsseldorf einfach gesehen durch Kinder, die einfach getobt haben auf Hochbetten und runtergefallen sind oder auch im Schlaf aus dem Hochbett rausgefallen sind und das waren immer Sachen, können Sie sich vorstellen, wenn man so aus 2 Meter Höhe aufs Parkett fällt, das ist unglücklich, da passieren keine guten Sachen und das ist natürlich vermeidbar, wenn man den Platz dafür hat, ne, und nicht angewiesen ist auf dieses Hochbett. Wenn man so an unsere Altersgruppe denkt, also Leute, die berufstätig sind, dann sind wirklich Arbeitsunfälle nicht so selten, weil besonders der Weg zur Arbeit ist immer gefahrenträchtig, muss man sagen. Jetzt kommt wieder die dunkle Jahreszeit bald. Das heißt, wir rechnen damit, dass schon die Verkehrsunfälle und auch die Verkehrsunfälle, wo es zu Personenschäden kommt, dass das wieder zunehmen wird, weil die Leute das einfach nicht so auf dem Zettel haben, dass es jetzt wieder dunkler ist, dass sie beim Abbiegen nicht richtig gucken, meistens morgens müde sind. Also kommen viele Sachen hinzu. Da muss man sich selber wirklich schützen, gerade als Radfahrer. Auch ich fahre mit dem Rad immer zum Klinikum morgens in der Regel und habe auch einen Helm auf natürlich und habe meine Warnweste an im Winter, wenn es dunkel ist. Jetzt noch nicht, muss ich ehrlich sagen, obwohl es natürlich auch Sinn machen würde, schon in der Dämmerung, aber es macht Sinn, sich da wirklich gut sichtbar zu machen. Die Wegeunfälle sind ein Thema, die uns beschäftigen. Wenn man Richtung ältere Menschen guckt, ganz klar, es gibt natürlich diese Frakturen, die aufgrund der verminderten Knochensubstanz eher entstehen beim alten Menschen als beim jungen Menschen. Und da haben wir uns im Klinikum jetzt auch gerade als Alterstraumazentrum zertifizieren können. Das heißt, wir haben eine gewisse Qualität nachweisen können in der Versorgung der älteren Menschen. Und da sind natürlich die hüftgelenksnahen Frakturen ein besonderes Thema. Das heißt, der Schenkelbruch oder der Rentnerbruch sozusagen.
Heißt dann immer oft Rentnerbruch.
Rentnerbruch, ne? Genau, so ist es. Haben auch junge Menschen, aber da muss man natürlich mehr Impact haben. Das heißt, sie müssen eine höhere Kraft halt haben, die auf einen einwirkt. Aber da reicht schon bei den älteren Leuten häufig, wenn sie eine Osteoporose haben oder eine Osteopenie, das heißt nur einen verminderten Mineralsalzgehalt des Knochens, reicht es schon, dass die Patienten ebenerdig fallen, auf die Hüfte fallen und dann knackt es. Und dann muss man relativ zügig diese Patienten auch versorgen, damit sie halt schnell wieder sozusagen in ihr tägliches Leben zurückkommen. Denn wenn die Patienten erstmal 2, 3, 4 Tage liegen, einfach flach, dann kommen die Sekundärprobleme mit Pneumonie. Sie liegen sich wund und sie kommen selten dann wieder zurück in ihr häusliches Umfeld. Das heißt, da ist schon eine gewisse Sorgfalt und auch Schnelligkeit geboten, diese Patienten zu versorgen. Also beim alten Menschen ganz klar diese hüftgelenksnahen Frakturen, auch die Speichenbrüche sind relativ häufig, muss man sagen. Die Oberarmkopfbrüche sind relativ häufig, beim jungen Menschen eher Wegeunfälle. Und dann natürlich hängt es davon ab, wie hoch die Gewalteinwirkung war. Das beinhaltet natürlich ganz klar denn das Verletzungsausmaß auch. Und beim jungen Menschen, bei den Kindern, sind es häufig Verletzungen der Wachstumsfugen, muss man sagen. Das heißt, der Knochen wächst ja noch aus den Fugen, die sich im Bereich der Gelenke befinden. Und das sind häufig Frakturen, die dort in dem Bereich auftreten.
Wichtiger Aspekt, dass man da unterscheidet, logischerweise zwischen den Altersstrukturen. Finde ich gut, dass Sie das jetzt hier zusammengefasst haben, weil man ja auch immer wieder gesellschaftlich beispielsweise bei den älteren Menschen gerade das hört, eine Hüfte und Oberschenkelhalsbruch und solche Sachen und was das dann nach sich ziehen kann. Also insofern da habe ich immer noch mal rausgehört, da besonders gut hingucken, auch wenn das nicht möglicherweise direkt lebensbedrohlich ist, aber manchmal dann sekundär vielleicht doch, ne?
Definitiv, es gibt eine hohe Mortalität. Das heißt, wir wissen, dass beim geriatrischen Patienten ca. 20% sozusagen das erste Jahr nicht überleben nach so einer Fraktur. Und das liegt nicht jetzt am Bruch sozusagen oder das schlechte wurde, sondern dass halt diese ganzen Begleitumstände einfach dann hinzukommen, wie zum Beispiel eine Gangunsicherheit, ja, und dass man wiederfällt und sich was bricht und dass man halt aufgrund dieser Immobilität einfach dann doch die Lungenentzündung eher kriegt zum Beispiel, ne, oder eine Thrombose bekommt mit Lungenembolie. Also das ist wirklich eine Entität an Frakturen, die häufig ist, leider muss man sagen. Also wir versorgen im Klinikum ungefähr 250 von diesen Frakturen im Jahr. Aber die auch relativ dankbar sind, wenn man sie halt in einem gewissen Zeitfenster operiert und die Patienten auch mit entweder einer rehabilitativen Frühbehandlung dann wieder nach vorne bringt oder sie halt direkt in die Reha schickt, einfach auch dankbar sind.
Auch die Dankbarkeit tut gut im Alltag, das kann ich mir vorstellen.
Das ist also der Grund des ärztlichen Handelns, muss man ganz klar sagen. Und auch des pflegerischen Handelns auch, dass man einfach diese Dankbarkeit verspürt, wenn was gut gelaufen ist. Das macht immer noch Spaß, auch nach 17 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das berührt mich noch sehr.
Bevor wir über Ihren Alltag sprechen, über, wie gesagt, über Brüche, über Weichteilverletzungen, über die unterschiedlichsten Arten von Unfällen und was man machen kann und was Sie da auch tun, eine Frage noch an dieser Stelle. Sie haben gesagt, Sie haben in Hamburg studiert und haben da auch gearbeitet, dann in Düsseldorf und so weiter. Wann und wie, können Sie sich noch daran erinnern, kam die Faszination für das Fach der Unfallchirurgie? Und was ist nochmal das Besondere an diesem Fach auch aus medizinischer Sicht? Wenn für die Leute, die sagen, ja klar, Unfallchirurg hat irgendwie mit Unfall was zu tun und mit Operieren, soweit so klar. Aber vielleicht können Sie es einfach nochmal aus fachlicher Sicht ein bisschen näher erklären, diese beiden Geschichten.
Ja, also wie so häufig kommt man ja doch relativ unverhofft zu einer neuen Situation. Ich kann nicht sagen, dass ich schon als Kind immer unbedingt Arzt werden wollte und dachte, das ist genau mein Fach. Also das ist sowas nicht. Ich war auch wie wahrscheinlich viele Jugendliche relativ orientierungslos am Anfang, habe dann meinen Zivildienst noch gemacht. Das habe ich in Bad Bramsche gemacht, in einer Rheumaklinik und war da im OP eingeteilt. Das bin einfach hingelatscht, habe gesagt, okay, ich mache jetzt mein Zivi, was soll ich machen? Ja, Grassmann, Sie gehen in den OP. Und so
hätte auch nicht jeder mitgemacht vielleicht, nee, so, weil es ja auch eine bestimmte Umgebung ist. Ne?
Ja, das ist speziell. Da war ich auch also ganz unbedarft. Eigentlich bin ich da dazu gekommen. Es hat mir aber schon Spaß gemacht, bei den OPs zu assistieren. Natürlich Haken zu halten und den Patienten zu lagern und entlagern. Und das war so der erste Einblick. Und durch den Zivildienst ist eigentlich auch der Wunsch entstanden, Medizin zu studieren. Habe ich dann in Hamburg auch gemacht und habe dann parallel zum Studium über einen Freund meines Bruders die Chance bekommen, in der Notaufnahme des UKEs zu arbeiten, als studentische Hilfskraft. Und das war sozusagen der Einstieg. Das war damals noch, glaube ich, auf 600 Mark Basis, also dieser Studentenjob, den es da gab. Und dann halt Nachtdienste gemacht mit einer Pflegekraft zusammen, also auf pflegerischer Seite haben wir gearbeitet. Und haben dann aber dort natürlich auch assistiert, so bei kleineren Eingriffen, bei Wundversorgung, haben Schwerverletzte mitversorgt, natürlich aus zweiter Reihe als Student. Aber das war so der erste Bezugspunkt. Und da habe ich gedacht, so, das ist cool. Das sind nette Kollegen waren es, ganz klar. Also die Unfallchirurgen und Unfallchirurginnen waren auch zwei Damen schon dabei. Das waren extrem sympathische Kollegen. Das ist vielleicht auch Zufall gewesen in dem Fall. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt, dass man da schon als Student auch wahrgenommen wurde, fast als Kollege und auch von der Pflegenden in der Notaufnahme auch wirklich als vollwertiges Mitglied des Teams gesehen wurde und nicht nur da die Hiwi-Jobs machen musste, sondern man hat auch die Sachen vernünftig gemacht dann. Die wurden natürlich kontrolliert und gecheckt. Aber wenn das passte, dann hatte man eine gewisse Vertrauensbasis und konnte halt gut mitarbeiten schon. Und das war sozusagen der Einstieg für mich. Und dann natürlich ganz klar dieses Akutgeschäft. Gerade im jungen Alter ist natürlich extrem spannend, muss man sagen. Also da kommen Patienten wirklich zu einem, werden angekündigt vom Notarzt, die einen gewissen Unfallmechanismus hinter sich haben und wahrscheinlich auch eine gewisse ein gewisses Verletzungsmuster aufzeigen. Und da muss man wirklich Hand in Hand die Diagnostik abstimmen auf die jeweilige Begebenheit und dem Patienten relativ zügig dann auch einer gewissen Therapie zuführen. Und das fand ich extrem spannend. Dieses wirklich, wenn man gut ausgebildet ist, dies auch direkt akut anzuwenden, ohne halt stundenlang noch irgendwelche Bücher anzugucken und irgendwelche Internetseiten jetzt zu zitieren, sondern dass man einen gewissen Plan hat, das ist das Verletzungsmuster, das machen wir jetzt und wir versorgen den Patienten.
Wie ich am Anfang gesagt habe, Schnelligkeit und Präzision und dann eben auch wirklich handeln, ne? Das ist ja so
fokussiert,
eine der
genau. Fokussiert. Also Schnelligkeiten, das ist natürlich immer so eine Sache, da passieren natürlich auch Fehler, man muss halt fokussiert sein und natürlich wissen, was man auch macht, aber das bringt die Routine irgendwann zum Glück auch mit sich. Also das ist natürlich, hört sich das für einen Außenstehenden immer relativ wüst an, wenn man so denkt, was so im Schockraum passiert, aber das ist zum Glück extrem standardisiert. Da gibt es mittlerweile Module, die europaweit und auch weltweit eigentlich gelehrt werden und alle Disziplinen, die im Schockraum tätig sind, die werden darauf geschult. Und man muss diese Schulung immer wiederholen. Das sind die Anästhesisten und natürlich die Chirurgen in erster Linie. Es gibt auch Schockraumkurse mittlerweile und Module für die Pflegenden. Die werden dann auch dauerhaft irgendwelche Übungen hinterlegt, die man auch absolvieren sollte. Aber gerade dieser Schockraum-Algorithmus, das ist extrem standardisiert, zum Glück. Dass man genau weiß, wir sind an diesem Punkt, das sind die Vitalparameter, wir können weitergehen oder müssen mal zurückgehen und das erste Problem beheben, bis wir zum zweiten kommen.
Der Schockraum in der Notaufnahme, ja, das, was so nach Emergency Room manchmal klingt und dann manchmal vielleicht auch ähnlich ist und manchmal doch ganz anders.
Genau.
Gibt es auch eine ganz spannende Folge, vielleicht an dieser Stelle mal kurz erwähnt, mit Herrn Dr. Herder, dem Chefarzt der Notfallmedizin am Klinikum Osnabrück. Da sprechen wir nochmal ein bisschen mehr über das, was in der Notaufnahme alles so passiert. Und ein wichtiger Teil davon ist natürlich auch das, was Sie da machen als Unfallchirurg. Gut, wir gucken jetzt tatsächlich mal in Ihren Alltag und gucken mal medizinisch drauf, was da alles so mit hintersteckt.
Gute Besserung. Die Visite. Mein Job, mein Alltag, meine Klinik.
So, und da sind wir mittendrin. Einiges haben wir natürlich jetzt schon erfahren über die Unfallchirurgie und jetzt wollen wir doch nochmal gucken, ein bisschen, Herr Dr. Grassmann, wie Ihr Alltag eigentlich wirklich abläuft, beziehungsweise was auch medizinisch besonders relevante Geschichten sind beim Thema Unfälle und so weiter. Wir kommen zu Arbeitsunfällen. Auch noch ein bisschen. Erstmal, wie läuft es bei Ihnen ab? Wann geht's los? Morgens normalerweise? Und wie können wir uns das vorstellen, wenn der Unfallchirurg irgendwie seine Arbeit aufnimmt?
Also ich habe das schon eingangs erwähnt, das ist immer ein Team-Approach. Das heißt, diese Teamsitzungen sind extrem wichtig, dass man sich gegenseitig auf den letzten Stand oder neuesten Stand hält. Denn diese Schnittstellenproblematik ist einfach extrem ärgerlich und ist auch da im Krankenhaus, muss man ganz klar sagen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich auch trifft. Und das war natürlich gerade zu Corona-Zeiten extrem schwierig, wenn man diese ganzen Beschränkungen hatte. Jetzt zum Glück ist es ja, Corona ist natürlich immer noch ein Thema im Krankenhaus, aber es ist natürlich deutlich entschärft. Das heißt, wir treffen uns jeden Morgen um 6:30 regelmäßig zur Röntgenbesprechung, treffen uns an einem Tag auch eher, weil wir eine Frühfortbildung haben, einmal in der Woche, treffen uns schon 7 auch, aber ich bin in der Regel so 17:45 im Haus, weil ich diese Stunde, bis sozusagen der in Anführungsstrichen Alltag und Wahnsinn losgeht, immer brauche, um mich so ein bisschen zu sortieren, zu gucken, welche Fälle in der Nacht gekommen sind, wie mein Tag aussieht, welche Operationen anstehen, welche Sprechstundentermine anstehen, welche weiteren administrativen Sitzungen auch anstehen. Da brauche ich diese Stunde einfach vorher, wo ich bei einer Tasse Kaffee und einem kleinen Müsli sozusagen sitze, mir die Bilder der Nacht angucke und einfach so ein bisschen weiß schon, was los ist und natürlich auch immer ansprechbar auch bin für die Nachtmannschaft oder die Mannschaft, die den Dienst absolviert hat, wenn da irgendwelche Fragen in der Nacht aufkamen oder kritische Patienten im Haus sind. Dann mag ich das immer gerne vorher zu wissen, bevor halt sozusagen der Tag richtig losgeht, weil man da sich noch ein bisschen sortieren kann und eigentlich auch gute Konzepte finden kann. Ich finde diese Stunde morgens immer extrem produktiv. Natürlich früher aufstehen, das ist immer so eine Sache, aber man ist
es gewohnt. Das kennen auch Wahrscheinlich die meisten, ja, so eine Routine dann.
Genau, drin. Man ist es gewohnt. Auch im Urlaub ist es so, ich wache immer grundsätzlich um 5:45, 5:30 auf, das ist so. Das ist einfach so drin in mir.
Und dann
das
sagt die Familie, oh, oh.
Nö, dann lese ich noch ein bisschen was oder schlafe noch mal ein bisschen wieder ein. So ist es, ne? Unsere kleinen Kinder sind auch immer früh aufgestanden. Aber diese Stunde, wie gesagt, morgens ist wichtig für mich. Und dann treffen wir uns um 7:30 zur Röntgenbesprechung. Dort werden die Fälle der Nacht dann vorgestellt. Der OP-Plan ist dann häufig schon von den beiden leitenden Oberärzten angepasst an das aktuelle Tagesgeschehen. Man hat ja immer ein gewisses Kontingent an geplanten Operationen zum Glück. Wir sind ja ein Zentrum sozusagen, ich bin ja nur ein Teil als Unfallchirurg. Wir sind ja ein Zentrum mit einer orthopädischen Klinik zusammen, der Personalpool ist dementsprechend gleich auch und das ist natürlich extrem charmant, weil man natürlich diese gemeinsame Facharztausbildung auch leben kann. Wir haben also zwei Chefärzte für Orthopädie bei uns im Klinikum und ich bin halt der Unfallchirurg und dass man halt die ganze Bandbreite abbilden kann, ist natürlich extrem attraktiv auch für die Ausbildung der Assistenzärzte und für die Weiterbildung. Aber dann dann treffen
überregionales Traumazentrum, um das Stichwort nochmal zu nennen.
Genau, überregionales Traumazentrum, das ist ein Teil als Maximalversorger in der Region extrem wichtig, dass man da eine gewisse Qualität auch immer wieder beweisen muss. Das heißt, alle 2 Jahre kommt halt eine Kommission ins Haus und guckt sich die Strukturen an und guckt sich die Dokumentation an. Das ist extrem aufwendig, natürlich diese Zertifizierungsprozesse zu begleiten, aber natürlich auch eine Genugtuung, wenn man es wieder mal geschafft hat, und auch gut zu wissen für die Patienten, dass sie eine gewisse Qualität auch vorfinden einfach. Das ist schon, macht auch Sinn. Auch wenn man sich immer ärgert, wenn sowas wieder ansteht, weil das viel Zeit in Anspruch nimmt. Man weiß aber, dass diese Qualität sich einfach auszahlt und das Outcome der Patienten einfach in solchen Häusern besser ist, muss man sagen, als Häuser, die diese Qualität und diese Vorhaltung nicht am Start haben.
Genau, so da sind wir im Prinzip erstmal, also das eine ist das Administrative und wichtig auch für die Leute zu wissen, ne? Als Traumazentrum, den Begriff auch vielleicht einfach mal gehört zu haben, dass das auch eine Kooperation ist, ne, der unterschiedlichen Fachrichtungen und so weiter, ja, wie das ausgerichtet ist.
Ja.
Sie haben vorhin ja auch schon mal gesagt, dass natürlich der Unfallchirurg nicht alleine am Werk ist, sondern dass auch verschiedene andere Fachrichtungen da immer ganz nah mit dabei sind als Teamwork und so weiter. Dann starten Sie morgens, und ist es denn tatsächlich so, dass Sie als Chefarzt nach wie vor relativ viel operieren? Ich glaube, der eine oder andere denkt so, naja, der macht überwiegend sozusagen Administratives und nur im Ausnahmefall mal eine Operation. Wie ist das eigentlich?
Also zum Glück ja, muss ich sagen. Es hängt natürlich immer mit den Kapazitäten zusammen, wie viel Platz man auch hat im Tagesprogramm und wie es natürlich mit anderen Terminen kollidiert, aber in der Regel schon. Ich meine, das ist mein Job. Und deswegen bin ich auch Unfallchirurg geworden, nicht nur um am Schreibtisch zu sitzen, auch wenn ich natürlich Ihnen recht geben muss, dass jetzt in diesem letzten Jahr sich das etwas Richtung Schreibtisch durchaus verschoben hat, aber ich bin täglich noch im OP und betreue Patienten dort. Und das ist mir auch wichtig, so ein bisschen, das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Job gewählt habe. Also sonst wäre ich Verwaltungsangestellter geworden, und das ist auch nicht so mein absolut favorite Ding zu tun sozusagen, sondern ich bin gerne im OP einfach, das macht mir Spaß, auch da die Interaktion mit der Anästhesie, mit der OP-Pflege, das ist einfach gut. Die Ausbildung der Assistenten ist mir extrem wichtig, also ich will, dass die Leute, die bei uns arbeiten und eine Ausbildung angefangen haben, auch vernünftige Fachärzte werden, und das ist extrem wichtig, dass man natürlich auch so ein bisschen vom Chef in Anführungsstrichen lernt, wie der es jetzt macht, ne? Ohne zu sagen, dass es der einzige Weg ist, aber das ist halt eine gewisse Philosophie, dass ich von meinem Chef aus Düsseldorf, Professor Windolf, auch so gelernt, und man übernimmt einfach Sachen, die gut sind. Ein alter Oberarztkollege von mir hat immer gesagt, stehle mit den Augen, guck dir die guten Sachen ab, und die schlechten, die schiebst du nach hinten, und das müssen wir einfach auch vorleben, dass man einfach den Assistenten einfach und den jungen Fachärzten einfach viele Dinge zeigt und sie auch dann irgendwann loslässt, ne? Wenn sie das gewisse Know-how haben.
Und vielleicht können Sie uns da jetzt ein bisschen mitnehmen. Das wäre der spannende Teil, auch medizinisch und auch zum Zuhören mit Blick auf die Unfallchirurgie. Also was beispielsweise ist sind so Checklist-Punkte, die man sich anguckt, wenn ein Patient in dieser Notsituation zu einem kommt, weil manche Situationen, manche Operationen sind natürlich geplant. Sie sagen ja zu Recht, es gibt den OP-Plan. Nicht an jeder Stelle, wenn ein Unfall passiert und operiert werden muss, muss es ja sofort passieren.
Richtig.
An anderen Stellen schon. Das heißt, genau, da muss man ja erstmal unterscheiden. Aber was ist so Ihre Checkliste, wenn Sie auf den Patienten gucken?
Also wichtig ist natürlich einmal ganz klar, dass man von vorne anfängt und nicht das Pferd von hinten aufzäumt. Man braucht eine vernünftige Anamnese, dass man weiß, was passiert ist. Das ist extrem wichtig, dass man auch abschätzen kann, wie war der Traumahergang, was kann passiert sein. Dann braucht man eine vernünftige Diagnostik, um einfach die Fraktur oder den Weichteilschaden auch zu klassifizieren. Denn das ist extrem wichtig für uns zu gucken, was hat man überhaupt jetzt da vor sich liegen? Was ist jetzt die nächste Aufgabe, um auch dann das richtige Zeitintervall zu finden? Es gibt natürlich...
Das heißt, Unfallhergang, um das nochmal abzuschließen, Unfallhergang ist ganz entscheidend auch zu
definitiv
wissen.
Definitiv. Wir wollen wissen, wie es passiert ist. Ist der Patient jetzt wirklich ebenerdig gefallen oder ist er aus hoher Höhe gefallen? Weil natürlich dann man noch mehr nach Begleitverletzungen gucken muss. Wie alt ist der Patient? Hat er eine Vorerkrankung? Hat er doch ein Tumorleiden? Das ist vielleicht eine pathologische Fraktur. Das heißt, eine Fraktur, die aufgrund einer Knochenschwäche entstanden ist, weil es vielleicht eine Absiedelung des Tumors an der Stelle sein könnte, was wieder einen anderen Behandlungsalgorithmus nach sich zieht. Also das ist extrem wichtig, dass man den Patienten anfasst, dass man ihn kennenlernt, dass man die Geschichte versteht und dann die Diagnostik komplettiert. Und dann muss man natürlich gucken, was habe ich da? Das heißt, Sie müssen klassifizieren. Das heißt, diese Fraktur, wir gehen jetzt mal von der Fraktur aus, Sie müssen sie halt...
Also den Bruch,
genau. Den Bruch, genau. Die müssen den Bruch halt richtig einschätzen und auch einordnen. Das heißt, es gibt verschiedene Schweregrade ja der Frakturen, besonders wenn man Richtung Gelenkfraktur guckt, Schienbeinkopfbruch zum Beispiel, gibt es verschiedene Schweregrade. Oder auch natürlich der Weichteilschaden. Es ist eine offene Fraktur, sollte man sie nicht bis zum nächsten Tag sozusagen unversorgt irgendwo hinlegen, sondern das ist eine dringliche OP-Indikation, die innerhalb der nächsten 6 Stunden auf den OP-Tisch gehört, damit halt wieder die Folgeschäden, wie zum Beispiel eine Knochenentzündung, Knochenhautentzündung, dass das halt minimiert wird, das Risiko, obwohl das immer über einem droht. Also der Infekt, gerade in der Knochenchirurgie, sei es Orthopädie oder Unfallchirurgie, das ist immer das Damoklesschwert. Da hat man immer große Sorge vor, und deswegen ist die Sterilität im OP das höchste Gut. Und da Also ich bin ja durchaus also ein umgänglicher Typ und auch kompromissbereit, aber da gibt es bei mir keine Kompromisse. Also wenn ich sehe, dass jemand sich nicht an gewisse Regeln hält oder sich selber auch sozusagen unbedacht oder mich unschickel mache, weil ich irgendwo was Falsches angefasst habe, dann erwarte ich auch von meiner OP-Schwester, dass sie mich darauf aufmerksam macht und dass wir sofort Gegenmaßnahmen treffen und das korrigieren, definitiv. Also die Sterilität ist das höchste Gut in der Unfallchirurgie und in der Orthopädie auch im OP, muss man ganz klar sagen.
Das ist natürlich wichtig zu hören und klar, irgendwie auch selbstverständlich, aber gleichzeitig im Alltag wahrscheinlich immer wichtig, sich selber auch mit definitiv Abläufen dran zu erinnern und so weiter und selbst nicht schludrig zu werden. Okay, ja. Das heißt, da haben wir so den ersten Blick auf einen Patienten, auf eine Patientin. Vielleicht können wir mal unterscheiden. Ich bringe mal einfach mal ein paar Stichworte rein und Sie können das ja auch medizinisch noch ein bisschen untermauern. Also die Begriffe wie Monotrauma oder Polytrauma, dann gleichzeitig aber auch die Weichteilverletzung und so weiter. Was haben wir denn für Probleme häufig bei den Leuten? Vielleicht können Sie das einfach mal sagen. Was ist Monotrauma? Ist natürlich ein einfacher Bruch und so weiter, aber einfach mal so ein paar Sachen aufarbeiten, fände ich ganz gut.
Kein Problem. Also Monotrauma kann auch ein komplizierter Bruch sein, aber das ist halt nur halt eine Stelle, die halt betroffen ist. Zum Beispiel ein Monobruch oder Monotrauma wäre zum Beispiel jetzt der Schienbeinbruch einfach, ne, wo man sich einfach, wenn man vom Auto angefahren wird als Fußgänger, ganz klassisch sozusagen mit der Stoßstange kommt man gegen Unterschenkel, der knackt und das ist ein Monotrauma, den muss man den halt zeitnah versorgen, weil natürlich Sorge ist, dass auch wieder hier Komplikationen entstehen durch Einblutung in diese umgebende Muskulatur, die dann zu einem Compartment-Syndrom führen kann, das heißt zu einem Versorgungsdefizit der Muskulatur mit sauerstoffhaltigem Blut und dadurch kann es wieder zu Sekundärkomplikationen kommen. Das heißt, das muss man zügig versorgen, meistens durch ein intramedulläres Verfahren. Das heißt, von innen wird in der Knochen aufgefädelt mit einem Marknagel sozusagen, um ihn zu schienen von innen, um auch die Blutung zu stoppen damit. Das ist das Monotrauma klassisch und das Polytrauma. Ganz klar, da gibt es auch zum Glück ein sehr standardisiertes Verfahren. Das heißt so ganz plakativ aus dem angloamerikanischen Raum, treat first, what kills first. Also zuerst das behandeln wirklich, was einen umbringt. Das heißt, da ist der Unfallchirurg häufig gar nicht in erster Stelle, sondern zuerst ist der Narkosearzt da, der Anästhesist, der halt den Atemweg sichern muss zum Beispiel. Fängt halt an mit A wie Airway. Also er muss gucken, dass der Patient auf jeden Fall Sauerstoff kriegt, dass er nicht an einer Hypoxie sozusagen, an einer Sauerstoffarmut dann kompromittiert wird und da in das nächste Problem geht. Das heißt, gerade beim Polytrauma, das ist ja auch eine meiner, in Anführungsstrichen, der Leidenschaften, muss man ganz klar sagen, weil es einfach spannend ist. Auch hier wieder der Team-Approach. Man muss halt den Patienten so behandeln, dass er halt den nächsten Schritt erreichen kann. Das heißt, sie gucken sich zuerst die Atmung an, dann gucken sie sich sozusagen die Luftwege an. Ist der Gasaustausch vernünftig? Dann müssen sie gucken, ob die Blutzirkulation vernünftig funktioniert, ob überall das Blut überall ankommt. Dann müssen sie auch gucken, sozusagen, ob er irgendwo blutet halt, ne? Dass sie halt merken, es ist irgendwo eine Blutung, die sie stoppen müssen. Dann heißt es wieder, sofort die Blutung stoppen. Stop the bleeding ist eines der größten Credos eigentlich im Schockraum, muss man ganz klar sagen. Und auch in der ersten Phase der Traumaversorgung. Und dann geht es erst Richtung Disability. Das heißt, man guckt sich dann erst sozusagen die Extremitäten an. Dann kommen eigentlich häufig erste Unfallchirurg richtig ins Rennen, obwohl er natürlich als Schockraum-Leader häufig mit an vorderster Front steht und das ein bisschen koordiniert. Aber dann kommen erst die Extremitäten. Und zum Schluss Environment, das heißt, die Umgebung wird nochmal angeguckt. Disability zuerst, die Neurologie wird angeguckt. Und dann mit Environment sozusagen die umgebenden Extremitäten sich angeguckt. Und dann hat man einen gewissen Behandlungsalgorithmus durchlaufen, man weiß, dass der Patient so stabil ist, dass er dann in die nächste Diagnostikphase kommen kann. Beziehungsweise dann ist die Frage, bringe ich einen OP den Patienten? Das heißt, ist er so verletzt, dass ich ihn direkt operieren muss? Damage Control Surgery ist hier das Stichwort. Das heißt, dass ich hier weiteren Schaden sozusagen minimiere durch Notoperation, sei es zum Beispiel das Anbringen von Fixateuren, diese Gestänge, die man von außen anbringen kann, oder dass man eine Blutung sozusagen akut stoppen muss, indem man halt doch abdominell oder thorakal, also im Bauch- oder im Brustkorbbereich, eine Blutung stoppt. Oder mache ich Early Total Care, das heißt, dass ich alles auf einmal direkt versorge, weil ich denke, dass der Patient sozusagen es verkraftet, dass die Begleitverletzungen nicht so groß sind und er so stabil ist, dass ich ihn direkt einmal jetzt durchversorge und er dann auch ausversorgt ist. Das heißt auch hier...
Dann nur noch heilen muss sozusagen
nur noch heilen muss,
sich genau. Erholen muss und
genau.
So weiter, nachversorgt werden muss.
Genau, und das muss man halt auch wieder mit den begleitenden Disziplinen eng sich austauschen. Der Anästhesist, der Narkosearzt muss mir sagen, ja, der Patient ist stabil, mach es. Der Radiologe muss mir sagen, okay, die Lunge, die sieht nicht so gut aus, er hat eine Kontusion, lieber keinen Marknagel jetzt in einen Röhrenknochen stecken, das könnte zu weiteren Problemen führen. Der Neurochirurg und Neurologe muss mir sagen, nee, Moment, der hat halt doch Verdacht auf Querschnitt, wir müssen zuerst daran.
Querschnittlähmung.
Ja. Das heißt, man muss sich halt wirklich eng austauschen und immer wieder sozusagen die neuen Erkenntnisse miteinander teilen und sich gemeinsam auf den neuesten Stand bringen. Und hier wieder, Schnittstelle ist ein großes Problem, nicht nur in der Medizin.
Das merkt man vor allem, wenn so viele Beteiligte dabei sind und so weiter und vor allem, wenn es dann so ja, präzise und auch schnell gehen muss in diesen Situationen. Jetzt haben wir mehr so von der Notfallsituation wirklich gesprochen, nicht von den Operationen, die nach einem Unfall dann doch noch geplant werden können und wenn alles in Anführungszeichen halb so wild ist, zumindest nicht ganz so dringend, nicht ganz so schnell notwendig ist. Aber ich glaube, das ist auch der spannende Teil des Ganzen, was vielleicht auch manche interessiert, weil das andere ist ja in Anführungszeichen die normale Operation, richtig?
Aber das ist natürlich die Mehrzahl, muss man ganz klar sagen. Das ist ja das tägliche Brot des Unfallchirurgen. Das ist zum Beispiel jetzt wirklich die Radiusfraktur, das heißt der Speichenbruch. Das ist wirklich eine der häufigsten Frakturen, die wir versorgen. Und das ist ganz klassisch. Man fällt auf die Hand, man geht in Notaufnahme, weil die Hand einfach wehtut, so das Handgelenk wehtut. Röntgenbild, dann sieht man meistens das Ausmaß der Fraktur. Häufig braucht man noch bei Gelenkfrakturen ein CT, das heißt eine Schnittbildgebung, um auch dreidimensional sich den Knochen vorstellen zu können, um mal die definitive Versorgung planen zu können, dann kriegen die Patienten häufig direkt Schmerzmittel auch in der Ambulanz, weil es in der Notaufnahme, weil es wehtut einfach. Man versucht den Bruch vielleicht etwas von außen zu korrigieren und einzugipsen für eine gewisse Zeit und dann sucht man einen OP-Plan, einen Termin für den Patienten und versorgt den meistens so 2-3 Tage später mit, der Patient geht nach Hause häufig auch, wenn er wirklich ein Monotrauma nur hatte und sozusagen körperlich fit ist, mit der Maßgabe sozusagen die Extremität oder das Bein oder die Hand in dem Fall in schön hochzahlen, dass es abschwellen kann. Und dann gucken wir den Patienten uns 1-2 Tage später nochmal an, gucken, wie es ihm geht, klären ihn für die Operation auf, schicken ihn einmal zum Narkosearzt, dass der einmal sozusagen das OP-Verfahren, das Narkoseverfahren mit dem Patienten bespricht. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, eine Schmerzfreiheit unter einer Operation herzustellen und dann wird der Patient versorgt. Wird halt der Operateur zugewiesen, bestenfalls natürlich lernt der Patient den Operateur auch kennen vorher, um das mit ihm zu besprechen noch einmal und dann wird
das der Patient schon
versorgt. Definitiv. Klar, also ich würde ja schon gern wissen, wer bei mir Hand anlegt vorher und nachher, ne? Und ich erwarte dann auch sozusagen, dass der Operateur nach der OP zu mir kommt und das offen mit mir bespricht, wie es gelaufen ist. Ich muss ja ganz klar sagen, dass durch einen Unfall natürlich vieles auch im Argen schon vorher ist und dass wir natürlich den Anspruch haben, das wieder so herzustellen, wie es vorher war. Aber das ist selten möglich, muss man sagen. Das heißt, häufig muss man den Patienten schon sagen, dass ein gewisser Restschaden häufig da bleibt. Das ist einfach fair, um das einfach mal zu formulieren. Gerade wenn natürlich ein komplizierter Bruch vorliegt, dann muss man schon davon ausgehen, dass es leider häufig doch zu Einschränkungen noch kommt. Aber das Ziel ist natürlich, diese Einschränkungen so minimal wie möglich zu halten und die Patienten auch so zu versorgen, dass sie es fast nicht merken.
Lassen Sie uns da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen und vorher nochmal kurz zurückzukommen zu dieser Notsituation, nachdem wir jetzt das etwas ruhigere Verfahren auch nochmal durchgesprochen haben. Das finde ich auch gut, dass wir eben beides sehen, gerade wenn man sich an der Anzahl der Fälle orientiert, dass eben die ganz dramatischen, die sofort notoperiert werden müssen und so weiter, doch in der Minderzahl sind. Aber wie ist es dann, oder können Sie auch vielleicht mal 2-3 Beispiele einfach nennen von Situationen, wo es ja vielleicht auch um Leben und Tod ging und so weiter und wie sich das dann auch vielleicht aus Ärztesicht anfühlt zwischen Routine und schnell im Handeln und einfach diesem Ganzen, weil man selber als Außenstehender, ich kann es ja mal so formulieren, stellt sich natürlich das erstmal das Chaos vor, ne? Also ein blutender Patient mit unterschiedlichen Brüchen und so weiter, inneren Verletzungen nach einem schweren Unfall, kommt in die Klinik und man würde als Laie denken, oh Gott, also man kann nur noch in Ohnmacht fallen. Und dann fallen Sie hoffentlich nicht in Ohnmacht, sondern arbeiten dann.
In der Regel schon, genau.
Regel sind Sie mal in Ohnmacht gefallen in so einer?
Nein,
früher?
Nicht.
Auch nicht.
Mm-mm.
Auch nicht als junger Arzt. Nee. Ja, das war schon mal gut.
Ja, das ist gleich wieder anlagebedingt sozusagen. Aber es gibt schon Sachen, die einen schon betroffen machen, ohne Frage. Und Konstellationen, die auch nach so vielen Berufsjahren einen durchaus noch beschäftigen und die man auch so ein bisschen länger mit sich rumträgt. Ohne Frage, ich hatte gesagt, das ist eingangs in einem Vorbereitungsgespräch ja auch, ne, das besonders, wenn Kinder betroffen sind, das macht dann extrem betroffen. Ne? Und das ist auch eine ganz andere Atmosphäre, dann im Schockraum, muss man auch sagen, als wenn einfach ein erwachsener Mensch sozusagen verunfällt, muss man ganz klar sagen. Ne? Also das, wenn Kinder schwer verletzt sind, das lässt keinen kalter bei uns. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber zum Glück ist das ja auch nicht die Regel, sondern die meisten Patienten sind erwachsen. Und dann, na klar, es ist zuerst unübersichtlich, ne? Aber es ist auch da wieder, ist es wichtig, eine Struktur reinzubringen in die ganze Geschichte. Man braucht einfach so einen roten Faden, an dem man sich lang hangeln kann. Wir brauchen einfach eine gewisse Sicherheit auch im ärztlichen Handeln. Und da gibt es diesen Algorithmus, den ich eigentlich schon einmal erwähnt hatte, das beginnt ja mit der Übergabe des Notarztes. Das heißt, da ist absolute Disziplin gefragt, da wird nicht gesabbelt sozusagen im Schock, sondern der Notarzt hat die volle Aufmerksamkeit des gesamten Teams. Der Traumaleader wiederholte noch einmal die wesentlichen Punkte des Notarztes, wie der Patient auch sozusagen war, als er ihn angetroffen hat, wie er sich über den Transport hinweg entwickelt hat, ob er jetzt luftgebunden kam oder erdgebunden.
Luftgebunden heißt mit dem Hubschrauber.
Mit dem Hubschrauber kam.
Das ist ja auch ein Wort, luftgebunden.
Ja, das ist wahrscheinlich
haben wir was gelernt.
Schon Slang wieder. Ne?
Hört ja, das ist totaler Slang. Genau. Luftgebunden, aber, erdgebunden, ne? Hätte man auch nicht gedacht. Krankenwagen oder Hubschrauber, alles genau, klar.
Kann man auch so sagen. Ne?
Macht nichts, alles gut.
Und dann muss man natürlich auch erfahren, wie der Patient sich so im Rahmen des Transports entwickelt hat, ob er stabil geblieben ist, ob er neurologische Defizite gezeigt hat oder ob er doch irgendwie mit dem Kreislauf in die Knie geht. Und dann, wie gesagt, wird halt ein Fall nach dem anderen abgearbeitet. Ne? Und dann muss man halt eine Struktur reinbringen und den Behandlungspfad halt zusammen mit den anderen Disziplinen festlegen. Aber eigentlich ist es strukturiert. Es sieht wüst aus, ist aber sehr strukturiert, muss man sagen.
Gibt es da bei aller Struktur, die es ja dann auch zum Glück gibt, irgendwas, was Ihnen bei diesen Berufsjahren, ich glaube, da ist viel natürlich in Erinnerung. Das ist ja ganz klar, dass das nicht alles weg ist und gleichzeitig nicht immer ihren Alltag im Freizeitbereich sozusagen beschäftigt. Aber können Sie sich an eine bestimmte Situation erinnern, wo Sie dachten, keine Ahnung, oh Gott, das geht vielleicht wirklich schief und dann ist es nochmal gut gegangen beispielsweise oder so?
Also natürlich, also wenn natürlich Patienten in Schock kommen, die akut Kreislauf kompromittiert sind. Das heißt, wenn sie zum Beispiel reanimiert, also wiederbelebt werden müssen, unter Wiederbelebungsmaßnahmen im Schockraum kommen, dann denkt man schon, das wird ja wieder was. Dann muss man natürlich sich sortieren auch. Und da gibt es durchaus auch junge Patienten, wo man dachte, das wird relativ mühsam. Ich habe mich noch einen Fall aus Düsseldorf zu meiner Zeit noch. Ich weiß auch nicht, gar nicht, warum das immer wieder passiert ist, aber komischerweise gehen die Leute in Düsseldorf im Rhein häufig schwimmen, obwohl eigentlich man als kleines Kind in jeder Grundschule schon lernt, dass halt der Rhein sehr türkisch sein kann, gerade durch die vorbeibahnenden Schiffe, dass man in so einen Sog gezogen wird, auch im hüfttiefen Wasser schon reicht es, dass man halt den Boden oder den Füßen verliert und reingesogen wird. Und wir hatten mal einen jungen Mann bekommen, der so Anfang 20 war und der wirklich ertrunken war eigentlich. Aber es war relativ, das war glaube ich ein Angler auch, das war relativ spät im Herbst und da kam halt unter Reanimationsmaßnahmen zu uns in den Schockraum. Und der wurde dann sozusagen an eine Maschine angeschlossen, die halt den Kreislauf mit Blut versorgt über unsere Herzchirurgie. Und den haben wir halt im Schockraum betreut, der Patient. Und der ist tatsächlich wieder gut geworden, wenn man das so plakativ sagen kann. Ja. Der hat also diese Episode wieder erwarten, ohne neurologische bleibende Defizite überstanden. Das heißt also, er war wieder mental oder geistig sozusagen retardiert, hat jetzt also keine Sauerstoffarmut des Gehirns erlitten. Also das war ein Fall, der, ich sehe immer noch das Röntgenbild immer noch vor mir. Man sieht eine weiße Lunge, White Chest oder White Lung. Ich sehe es immer noch vor mir sozusagen. Und dass der Patient das so gepackt hat, durch halt diesen Algorithmus im Schockraum, es war beeindruckend. Ne? Und das ist sowas, also ich weiß jetzt nicht, was aus dem Patienten jetzt geworden ist, aber da jetzt auch schon Jahre her ist, aber die Akutphase hat er gut überstanden, ist in die Reha gegangen und das macht einen wieder froh, dass sowas dann auch klappt, obwohl man denkt, das wird nichts.
Also solche Beispiele gibt es natürlich dann auch immer mal wieder, kann ich mir gut vorstellen. Insofern, ja, zeigt es einfach nur die ganze Bandbreite, die Sie so zu behandeln haben. Und Herr Grassmann, Sie haben vorhin nochmal gesagt, naja gut, es gehört auch dazu, zu meinem Job auch, natürlich Kommunikation, ganz wichtig, vor und nach der Operation, aber den Leuten auch dann zu sagen, dass nach einem Unfall, nach einer Operation, selbst wenn sie den bestmöglichen Job als Team machen, manchmal eben nicht alles sein kann wie vorher und auch das zur Ehrlichkeit dazu gehört. Inwieweit spielt sozusagen die Psyche auch mit Blick auf die Patienten bei ihrem Job eine Rolle? Das Körperliche ist ja das eine, das rein Physiologische und das, was im Kopf und in der Psyche passiert, das andere.
Ja, das spricht einen wichtigen Aspekt an. Also natürlich in erster Linie bin ich Unfallchirurg, muss ich ganz klar sagen. Das heißt, ich kann das einschätzen, wie die Operation gelaufen ist, wie die Verletzung einzuschätzen ist und wie wahrscheinlich das Outcome, das heißt, wie es werden wird, kann ich ganz gut einschätzen. Natürlich ist aber jeder Patient auch anders und das sind ja keine Patienten, die ich über lange Jahre am Anfang betreut habe. Hinterher natürlich hat man eine gewisse Bindung zu Patienten und ich sehe viele Patienten auch noch Monate und Jahre später in den Sprechstunden, wenn man guckt, wie halt die Folgezustände geworden sind. Aber in der Akutphase kenne ich den Patienten natürlich nicht. Das heißt, man macht sich ein kurzes Bild und man weiß auch nicht, was für Ängste dieser Patient vorher schon hatte. Aber ganz klar, durch einen Unfall entstehen viele neue Situationen. Und natürlich kommen häufig auch Existenzängste dazu. Kann ich meinen Job noch ausüben? Wie kann ich meine Familie noch weiter versorgen? Kann ich noch Angehörige weiter pflegen? Da kommen viele Sachen drauf zu. Und da muss man sich natürlich auch die Zeit nehmen. Das mache ich natürlich nicht als Chef alleine, sondern natürlich besonders die Pflege, die täglich am Patienten dran ist, der Assistent, der die Station betreut. Und natürlich in ausgewählten Fällen komme ich auch dazu und versuche das dann einzuordnen. Aber was Sie gesagt haben, natürlich, nicht alles klappt sozusagen hundertprozentig, auch in der Unfallchirurgie nicht. Aber da ist mir wichtig, dass man eine gewisse Transparenz auch zeigt. Und mir ist extrem wichtig, dass die Patienten gut informiert sind. Einmal natürlich, was das zu erwartende Outcome ist, das heißt, wo soll die Reise hingehen, was ist zu erwarten, aber auch, wenn man dann die Operation hinter sich hat oder das Therapieverfahren hinter sich hat, dass man dann noch einmal einen Schritt zurücktritt und mit dem Patienten dann die Befunde offen bespricht. Und ich habe immer wieder gemerkt, wenn man wirklich transparent und offen zum Patienten ist, dann wird er einem viel mehr verziehen, als wenn man sozusagen irgendwelche Sachen sozusagen im Dunkeln lässt, sozusagen. Das ist auch nicht mein Stil, sondern mir ist wichtig, dass Patienten genau wissen, was passiert ist, wie es um ihn steht. Und manchmal muss man auch nochmal nachoperieren, das ist so. Es kann nicht immer alles hundertprozentig beim ersten Mal klappen, obwohl es unser Anspruch ist, ganz klar. Und da muss man mit dem Patienten besprechen, das sind die beiden Optionen, die wir haben. Ich möchte, dass sie gut aufgeklärt sind, aber es ist ihre Entscheidung, es ist ihr Körper, aber ich begleite sie in die eine wie auch in die andere Richtung.
Und natürlich gehören da auch solche Fälle dazu, wo dann die Menschen im Anschluss im Rollstuhl sitzen oder ähnliche Geschichten.
Ne? Das ist zum Glück extrem selten, aber das gehört natürlich auch dazu. Klar, Amputationen gehören dazu, aber das ist zum Glück selten.
Wenn man sich wirklich mal das Geschäft anguckt übers Jahr, ja, kann man sagen, dass ja, das selten
zum Glück
ist.
Ja.
Ja, zum Glück, muss man sagen, aber es ist einfach, können wir nur nicht ausklammern an Nein. dieser Stelle, weil es natürlich alles etwas ist, was, glaube ich, vielen dann auch in den Kopf kommt, wenn man über schwere Unfälle spricht und über Sorgen vor schweren Unfällen spricht auch und so weiter. Und da nur nochmal, genau, einfach ganz, ganz kurz an diese Geschichte mit Blick auf Arbeitsunfälle als ein Spezifikum. Über Sport ja. haben wir gesprochen, nur nochmal kurz über Arbeitsunfälle. Was ist Ihnen in dem Bereich wichtig? Natürlich Prävention, haben Sie gesagt, vorhin schon. Wahrscheinlich ist das ein wichtiger Aspekt. Ja. Und wie sieht es sonst aus?
Also ein Arbeitsunfall hat natürlich einen gewissen Impact auch auf den Patienten. Und das ist extrem wichtig, dass man den ersten Aufenthalt sozusagen beziehungsweise den ersten Arztkontakt vernünftig wählt. Das heißt, man muss zum Durchgangsarzt. Das ist jetzt wieder so ein bürokratischer Akt. Das heißt, nicht jeder kann halt Arbeitsunfälle behandeln. Und es muss ein Unfallchirurg sein, der von der BG zugelassen ist, von der Berufsgenossenschaft oder von der Deutschen Gesellschaft für Unfallversicherung zugelassen ist, diese Unfälle zu behandeln. Und das ist extrem wichtig, dass der erste D-Arztbericht, wie es heißt, sozusagen exakt ist und präzise ist. Das heißt, man muss genau wissen, wie ist der Unfall entstanden, denn man braucht verschiedene Sachen müssen erfüllt sein, dass es sich wirklich um einen Arbeitsunfall auch handelt. Das heißt, man muss versichert sein bei der BG, man muss eine versicherte Tätigkeit ausgefüllt haben, man muss einen Unfallabend widerfahren haben, man muss ein gesundheitsbeeinträchtigendes Ereignis erlebt haben. Das heißt, man muss irgendwas passiert sein, man muss irgendwas haben, was man auch sehen kann. Und es muss eine Kausalität zum Unfallhergang bestehen. Das heißt, es sind viele Sachen, die in diesem D-Arztbericht sich widerspiegeln müssen, denn sonst wird es mühsam, wenn das Sachen im Unklaren sind, das hinterher sozusagen aufzurollen. Da sehen wir immer wieder, dass
Patienten... Dann wird es juristisch und medizinisch.
Genau, dann wird es mühsam und dann wird es ein Verwaltungsakt und dann braucht man dann doch mehr Support, als man vielleicht eingangs erwartet hätte, wenn man das halt präzise direkt einmal erzählt hätte und der Arzt auch präzise so gefragt hätte, dass der Patient auch die Chance hat, sozusagen darauf zu antworten. Aber dann muss man ganz klar sagen, sind Arbeitsunfälle häufig. Und diese Patienten werden extrem gut begleitet, auch von der BG, denn die Berufsgenossenschaft hat ein sehr hohes Interesse daran, dass keine Pflegebedürftigkeit entsteht und keine Frühberentung entsteht, sondern dass der Patient so schnell wie möglich mit allen Mitteln, das ist auch das Credo der BG, ja sozusagen zurück ins Arbeitsleben kommt. Und da hat man wirklich, muss man ganz klar sagen, deutlich bessere Chancen als zum Beispiel als ein gesetzlich oder sogar privat versicherter Patient, weil man einfach vollumfänglich rehabilitiert wird von der BG.
Das nochmal in aller Kürze wichtig mit Blick auf Arbeitsunfälle, einfach um da auch ein bisschen klarer was zu wissen. Wenn man damit zu tun hat, muss man natürlich sich damit beschäftigen. Aber gerade vielleicht auch nochmal auch an andere Ärzte und an die Patienten selber Definitiv. Zu sagen, ach Leute, achtet da drauf, wenn ihr einen Arbeitsunfall hattet, dass der erste Akt präzise ist. Das also ist, glaube ich, das, was ankommt.
Definitiv. Und man spricht ja mal vom Arbeitsunfall. Also muss nicht mal bei der Arbeit passieren. Auch Kinder sind ja zum Beispiel auf dem Weg zur Schule und in der Schule versichert, obwohl es ja keine Arbeit ist, sondern als Schüler dort zugegen sind. Und auch, wenn man zum Beispiel bei einem Unfall als Ersthelfer sozusagen vor Ort ist und man kriegt irgendwie Blut ins Auge, da wird es trotzdem als Arbeitsunfall aufgenommen, weil das auch sozusagen über die BGs mit abgegolten wird und begleitet wird. Also das muss man, das weiß man als medizinischer Laie in Anführungsstrichen nicht, sondern das muss man sich einfach vertrauensvoll an behandelnden Arzt wenden und der wird das für einen hoffentlich richtig sortieren.
Aber es ist gut, sozusagen das Bewusstsein dafür zu haben und zu wissen, wenn da mal was ist, bei Freunden, Bekannten, bei einem selbst, dann eben mit offenen Augen und offenen Ohren sozusagen Definitiv. Zu laufen und zu sagen, okay, nachzufragen, das ja. ist ja, glaube ich, der entscheidende
genau.
Punkt. Wir könnten so viel noch besprechen. Ich finde es gut, dass Sie einfach ein paar Einblicke gegeben haben in diesem Bereich der Unfallchirurgie während des gesamten Arbeitsalltags.
Ja, gerne.
Ganz zum Schluss die klassische Frage nach einem Wunsch sozusagen, auch mit Blick entweder auf den Arbeitsalltag oder auch auf dieses Feld insgesamt oder auf medizinische Forschung in dem Bereich, was auch immer Ihnen einfällt. Gibt es was, wo Sie sagen, also das wäre absolut wichtig als eine der Geschichten, die mir spontan in den Kopf schießen, ohne dass wir das jetzt abgesprochen haben
ja.
vorher?
Ja, ein Problem, denke ich, sind immer wieder, wenn Sie mich als Unfallchirurg fragen, die offenen Frakturen. Gerade wenn halt ein Bruch entsteht und der Weichteilschaden ist sehr ausgeprägt und der Knochen guckt halt aus der Haut raus, dann wissen wir, das sind Problemfrakturen und die heilen einfach extrem schlecht, weil die Durchblutung einfach schlecht ist vom Knochen. Knochen ist ja vitales Gewebe, ist gut durchblutet. Und dieser Weichteilschaden, aber auch die Kontamination, das heißt die Verschmutzung des Knochens, ist ein extremes Problem. Und da kann man natürlich mit Antibiotika, Prophylaxe oder einer der Therapie auch sich anschließen. Aber das sind Patienten, die sind gebeutelt. Ne? Und da würde ich mir wünschen, dass man da noch Mittel und Wege findet, diese Patienten sicherer in die Knochenheilung zu bringen und weniger in die Infektsituation stellt. Wenn Sie mich sonst administrativ fragen, klar, bürokratisch ist es ein irrer Aufwand, den wir im Krankenhaus betreiben. Der tägliche Kampf mit den Kassen, mit den Kostenträgern, das gehört vielleicht auch dazu, ne, weil man natürlich damit auch eine gewisse Qualität darstellen muss. Und ganz klar, Kapazität ist ein großes Problem einfach. Ne? Viele Leute wollen gute Sachen im Krankenhaus machen. Es ist nur wenig Platz da und wenig Personal, muss man auch sagen. Ich würde mir wünschen, dass der Stand der Pflege weiter aufgewertet wird, auch nicht nur durch Klatschen in der Bevölkerung sozusagen vom Balkon zu Corona-Zeiten, sondern auch im tagtäglichen Leben einfach, dass das einfach in den Mittelpunkt rückt. Ich bin als Unfallchirurg der ärmste Mensch auf Gottes Erden, wenn ich da alleine stehe. Ich brauche mein Team um mich herum und da ist die Pflege extrem wichtig.
Vielen Dank, dass Sie da die verschiedenen Aspekte zum Abschluss nochmal so zusammengeführt haben. Und mir hat das Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch und sehr. Auch beim Zuhören. Also ein paar Einblicke in die Unfallchirurgie. Dr. Jan-Peter Grassmann, ich danke herzlich für den Besuch hier im Podcast.
Ja, ich danke Ihnen, dass ich hier die Möglichkeit hatte, mit Ihnen zu sprechen. War sehr angenehm. Vielen Dank.
Dankeschön. Einfach noch einen schönen Tag und nicht mehr ganz so viel arbeiten heute.
Ich danke Ihnen.
Okay, bis dahin. Alles Gute. Ciao.
Gute Besserung. Der Gesundheitspodcast des Klinikums Osnabrück. Alle zwei Wochen gibt es hier Informationen rund um den Klinikalltag mit interessanten Fakten und wichtigen Tipps für Ihre Gesundheit. Haben Sie Anmerkungen oder Fragen oder vielleicht sogar persönliche Geschichten, die Sie mit dem Klinikum oder dem Pflegebereich verbindet, dann mailen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Das war es für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns gern auf Spotify und verpassen Sie keine neuen Ausgaben mehr. Ihnen gute Besserung oder weiterhin gute Gesundheit. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Unser Podcast wird moderiert von Sören Hage. Musik Jane Bodega. Stimme im Hintergrund Kirsten Schumann. Studio und Equipment US Radio. Der Podcast ist eine Kooperation mit dem Klinikum Osnabrück.